Ich habe einen Zettel ausgegeben, auf den ich ein paar Thesen aufgeschrieben habe, damit ihr einen Überblick habt, was eigentlich alles Thema sein soll. Zweitens merkt ihr dann auch, dass es sehr viel ist. Schauen wir also, wie weit wir durchkommen. Ich muss sagen, es ist leider Gottes das Buch, für das ich mit der Veranstaltung Werbung machen will, für das Buch vom Gegenstandpunkt das Geld, eben von den vielgepriesenen Leistungen des schnöden Mammons, wie auch die Veranstaltung heißt. Das ist jetzt erstmal vergriffen, ist jetzt ausgerechnet heute hier nicht greifbar. Und eben auch das eine fehlgegangene Kalkulation, wie schnell sich das verkauft, obwohl es uns eigentlich aufs Verkaufen, nicht sondern aufs Lesen ankommt. Also ich sage mal, was der Grund dieses Buches überhaupt ist, vorweg, um dann eben, ihr müsst die Tür vielleicht aufmachen, dass ein bisschen Luft reinkommt, um dann eben in der Form von ein paar Erläuterungen wesentlicher Argumente dieses Buch mal vorzustellen. Es ersetzt sicher nicht die Lektüre, weil es ist eine schwierige Materie. Also der Grund, überhaupt die Intention und der Grund für dieses Buch, das ist eigentlich an der gültigen Form des Reichtums hierzulande und in anderen kapitalistischen Gesellschaften. Also an dem ökonomischen Generalmittel und materiellen Zweck, der jedem geläufig ist, der jedem auch als Sachzwang, als Schranke, als Objekt der Begierde geläufig ist. Also an der Kritik dieser Form des Reichtums, auch eine Kritik der ganzen Produktionsweise vorzustellen. Mal das ganz und gar, und das macht sich das Buch auch zum Anliegen, Unselbstverständliche aufzuzeigen, was mit dem Geld eigentlich in die Welt gekommen ist und was bürgerliche Apologeten wie was Selbstverständliches eigentlich, wenn man so will, auch nach dem Ende des Ostblocks wie die bewiesene, fortschrittlichste Weise des Produzierens apologetisch erläutern, deswegen aber auch nicht vernünftig erklären. Also eigentlich will das Buch, und das will ich dann auch hier ein bisschen probieren, den Finger im Grund auf den Skandal dieser Produktionsweise legen. Auf die Gegensätze, die alle im Geld eingeschlossen und objektiviert sind. Also einerseits die Absurdität dieser Form des gesellschaftlichen Reichtums, auch dieses Reichtumszwecks. Wenn man es mal an Versorgung, an irgendeiner vernünftigen Bedürfnisbefriedigung misst. Andererseits, wenn man so will, die Härte und Unverträglichkeit des Reichtumsprinzips, was mit dem Geld in der Welt ist, wenn man vom Standpunkt der Arbeit aus den Reichtum betrachtet. Also vom Standpunkt der Arbeitserleichterung und des gesteigerten Genusses, der eigentlich Zweck von Reichtum sein sollte. Also auch der Zweck des Arbeitens. Noch anders ausgedrückt, die Bewusstlosigkeit, die im Geld materialisiert ist als gesellschaftlich gültiges Prinzip, also vom Standpunkt einer zweckmäßigen gemeinschaftlichen Organisation des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs aus. Also dass da Beherrschung der Natur vorliegt, aber überhaupt keine vernünftige gesellschaftliche Beherrschung der Lebensumstände. Und schließlich will das Buch dann auch am Geld den Charakter und die Notwendigkeit von Reichtum und Armut, das sich halt am Geld festmacht, die es bekanntlich gibt, auch wenn es immer mal wieder gern geleugnet wird, heutzutage ja nicht so sehr, aufzeigen, also den systematischen Charakter der im Geld eingeschlossenen Gegensätze, um mal nicht die Ideologie vom Versagen, von das liegt an zu wenig Geldwachstum, sondern eben am Geld und seinem Zweck Geldwachstum. Das alles also, was ich jetzt mal so abstrakt, plakativ vorangestellt habe, das ist die Behauptung dieses Buchs und an dem Beweis versucht sich das auch. Ist im Geld eben als der gültigen Form des Reichtums in den Prinzipien des Wirtschaftens mit und wegen Geld sachlich eingeschlossen. Das ist die eine grundsätzliche Behauptung. Die zweite, mindestens so elementare Behauptung, der sich das Buch widmet und auch sehr ausführlich widmet, ist die Ausführung dazu, dass damit im Geld ein ganzes Gewaltverhältnis eingeschlossen ist und dass deswegen der ökonomische Sachzwang, der da vorliegt, auch nicht bloß der staatlichen Gewalt immer mal wieder bedarf, sondern überhaupt letztlich auf ihr beruht. Ich will also das jetzt an ein paar Thesen erläutern, die ich so als grundsätzliche Auskünfte aus diesem Buch rausgezogen habe. Ich habe mir lange überlegt, ob ich einfach ein paar Ideologien hernehmen soll und an denen sozusagen polemisch, das kann doch alles nicht stimmen, mehr, soll man sagen, essayistisch auf die Aussagen des Buchs hinleiten will. Habe das wieder aufgegeben, weil mir erstens das zu sperrig, dann auch zu begriffslos, zu doof, wenn man so will, zu apologetisch erschienen ist und will stattdessen lieber eben ein paar Grundthesen hier präsentieren. Also das erste heißt ja Geld und Markt, alles hat seinen Preis, habe ich da drüber geschrieben als dem sozusagen schlagenden Sinnspruch, der jedem geläufig ist. Also dem Geld werden lauter Leistungen zugeschrieben. Es vermittelt, regelt den ökonomischen Verkehr, ermöglicht den Austausch, eröffnet irgendwie jedem den Zugang zum Benötigten. Das ist schon eigentümlich, weil praktisch eigentlich so ziemlich jeder auf die eine oder andere Art und Weise erfährt, dass Geld eine leidige Schranke für alle Bedürfnisbefriedigung ist. Dass eben Geld vor dem Zugang, vor dem Genuss aller Mittel steht. Alles hat seinen Preis, alles kostet also Geld. Das gezahlt werden muss, eben will man über die Güter verfügen. Im Preis ist eigentlich ideell das Geld als entscheidende gesellschaftliche Bestimmung jedes Gutes schon präsent. Jedes Gut, alles was so eben greifbar ist, stellt also auf die eine oder andere Art und Weise geldgleiches Quantum von Reichtum vor. Ist also letztlich dann, wenn es gesellschaftlich auf den Markt tritt, wenn es zur Konsumtion bereitgestellt wird, dann ist es eigentlich zugleich zur Versilberung bestimmt. Also so viel ist schon dem billigsten Preisschild anzusehen, dass jedenfalls nicht der Nutzen, den dieses oder jenes Ding hat, als Reichtum zählt, sondern der Geldcharakter. Sodass es Teil eines Vermögens ist, das kann aus unterschiedlichsten Gegenständen bestehen, die rechnen sich alle zu einem Geldwert zusammen oder eben das Vermögen liegt selber im Geld unmittelbar vor. Welches Gut das ist, ist gleichgültig, aber was es kostet, also an Geldwert ist, das ist das Entscheidende. Fürs Geld heißt das, dass es Bedingung für den Zugang zu allem ist, was man braucht und will. Einerseits kann man sich alles mit Geld verfügbar machen, andererseits muss man es aber auch. Also das Geld kauft alles und umgekehrt, man muss alles kaufen, mit Geld geht alles, ohne Geld geht nichts in dieser Gesellschaft. Vor jedes Bedürfnis, wie gesagt, ist also das Geld gestellt und nicht der Bedarf, sondern der Geldbesitz entscheidet darüber, was sich einer leisten kann und eben über welche Güter er wie gut verfügt und über welche nicht. Mit dem Geld ist also ein gültiges Prinzip errichtet, was es in sich hat. Nämlich, dass jedes Bedürfnis überhaupt nur so viel zählt, wie es sich wirklich in Geld übersetzt, wie es also zahlungsfähig ist, wie es selber über Geld verfügt. Insofern ist die Redeweise davon, das Geld vermittelt den Tausch, ermöglicht den Tausch, irgendwie die Sache auf den Kopf gestellt. Eigentlich ist es andersrum oder ermöglichen tut es das eben nur, weil Geld zwischen dem Bedarf und den Gegenständen zu seiner Befriedigung steht, also zwischen Bedürfnis und Mitteln trennt oder andersherum die Trennung eines jeden von dem, was er braucht, unterstellt. Also ist Geld Zugangsmittel überhaupt nur auf Grundlage von laufendem Ausschluss. Und das ist ein erstes generelles Urteil über den Reichtum in dieser Gesellschaft, wo ich ein bisschen den Finger drauflegen will. Nämlich, mal so rum gesagt, so ziemlich alles ist machbar. Es ist gleichgültig, was gebraucht wird. Es gibt ziemlich alles für jedes Bedürfnis. Alle Bedürfnisse sind entfaltet, eben weil die Mittel zu ihrer Befriedigung eigentlich vorhanden sind, aber zu befriedigen sind sie, sich verfügbar zu machen, sind sie nur gegen Geld. Es ist also keine Schranke der Natur, keine gesellschaftliche Bedürftigkeit im Hinblick auf die materiellen Potenzen, auf die Mittel und Möglichkeiten, Güter herzustellen, sondern es ist mit dem Geld eine ganz andere gesellschaftliche Beschränkung, nämlich was eine Sache kostet und der Unterschied an der Geldmenge, die einer besitzt, das entscheidet eigentlich, was sich einer leisten kann. Was zeichnet jetzt das Geld aus, dass es als der Reichtumsgegenstand, als die Materiatur von Reichtum praktisch vor alle Bedürfnisse gestellt ist. Als allererstes und entscheidendes hat das Geld eine Eigenschaft, eine ganz eigentümliche, nämlich die der unmittelbaren universellen Austauschbarkeit gegen alle Güter, egal welche. Es ist eigentlich die ganze Qualität dieses Dings. Es ist insofern die verdinglichte Potenz, sich alle materiellen Dinge, die es in dieser Gesellschaft gibt, die produziert werden, verfügbar zu machen. Und insofern ist es als eigenes gesellschaftliches Ding eigentlich der inkarnierte Reichtum. Und das, um es mal so rum etwas moralisch zu sagen, wirft ein denkbar schlechtes Licht auf den gesellschaftlichen Charakter dieses Reichtums. Das Geld trägt ja selber überhaupt gar nichts zur materiellen Bereicherung, zum wirklichen Reichtum bei. Also es ist und schafft nichts Konsumierbares, ist kein Produktionsmittel, kein Stück materieller Fortschritt. eigentlich überhaupt kein Beitrag zur wirklichen gesellschaftlichen Bereicherung, sondern sie ist etwas ganz anderes und offenbar aber viel mehr Entscheidendes in dieser Gesellschaft. Nämlich es ist getrennt von den wirklichen Mitteln die gesellschaftlich gültige Garantie, sich das alles, was in der Gesellschaft produziert wird, privat anzueignen. Und zwar in dem Maß, wie man Geld besitzt, also es ist die eigenständige Garantie der Verfügung über Reichtum. Und insoweit und als diese gültige Inkarnation von Reichtum hat eigentlich das Geld auch gar keine andere nützliche Eigenschaft als die, eben diese ökonomische Zugriffsmacht zu verkörpern. Diese Macht privater Aneignung ist also zugleich der Ausschluss aller anderen, unterstellt, dass Reichtum nicht allgemein gesellschaftlich verfügbar ist, sondern eben die Verfügung des einen, der Ausschluss des anderen oder aller anderen davon ist. Wegen dieser Qualität des Geldes, eben der Potenz über Lebensmittel, notwendige wie erwünschte, über Teilhabe am Reichtum, über Zugriff auf Reichtumsmittel privat zuzugreifen, ist es der allgemeine Gegenstand der Begierde. Als solches ist die Verfügung über Geld Zweck von jedermann und überhaupt der Generalzweck. Die Form von Bereicherung von und gegen alle anderen, unabhängig davon überhaupt für welches materielle Bedürfnis. Also vor allem wirklichen Lebensbedarf und ist eigentlich Geldbedarf das waltende Prinzip und jeder wirkliche Lebensbedarf übersetzt sich in Geldbedarf. Insofern ist Geld erstens der universelle Zweck, das eben allgemeine, immerzu präsente Objekt der Begierde und zugleich darin und damit die Abstraktion, also die Gleichgültigkeit gegen alle Bedürfnisse, die man überhaupt mit dem Geld sich zu befriedigen vornimmt oder zu befriedigen vermag. Also auch da wieder mal eine Opposition, um das Absurde, auch das Widersprüchliche, Gegensätzliche dieses Reichtumsprinzips festzuhalten. Geld ist also nicht oder beweist, zeigt unmittelbar, dass der Zweck der Gesellschaft nicht Versorgung ist. Der Zweck heißt Geldverfügung und beides steht im Gegensatz zueinander und zwar so sehr, das ist ja auch jedem geläufig, dass das, was eigentlich Genuss von Reichtum ist, Verzehr von Gütern, Nutzung der Mittel, die die Gesellschaft schafft, glatt vom Geldstandpunkt aus dem Charakter des Verarmens, des Geldverlusts, der Vernichtung von Reichtum, über den man verfügt hat. Deshalb gibt es auch allenthalben wegen Geld, das was Sparen oder Entsagung heißt, also erzwungenen oder auch freiwillig eingegangenen Verzicht wegen Geld. Teils um es zu horten, teils eben deswegen, weil man es nicht hat. Mit dem Geld ist auf der anderen Seite deswegen auch der eigentümliche Reichtumscharakter der Güter definiert. Die sind eben, weil von freier Verfügung getrennt. Eigentum, Privateigentum, alles ist Privateigentum, das eben allen anderen entzogen ist, über das der Eigentümer frei verfügen kann. Egal für welches Bedürfnis das gut sein mag und welcher gesellschaftliche Bedarf danach wo existiert. Im Verhältnis zum Geld ausgedrückt, alle Güter repräsentieren nur Geld, also Verkäuflichkeit, ihr Gebrauchswert, also das, wofür sie gut sind, ist also nur die Grundlage für den eigentlichen Zweck des Eigentümers, nämlich Realisierung ihres Geldwerts. Insofern als ausschließendes Eigentum sind die Güter also Waren, Geschäftsartikel, als solche produziert, um sich eben durch Verkauf Geld anzueignen. Das klingt wie eine Banalität, ist aber eben überhaupt gar keine, also da kommen noch ein paar Argumente dazu. Den, der dieses Eigentum versilbern will, den interessiert nur die Zahlung, der Artikel selber eben nur so weit, und Konsumtion hat nach der Seite nicht den Charakter eines Reichtumszwecks, sondern ist ein Mittel für Gelderwerb. Also auch so rum gesehen sind Bedürfnisse, sind die Mittel der Bedürfnisbefriedigung subsumiert unter den Bedarf, unter das Interesse an Geld. Andersherum ausgedrückt, das Bedürfnis des einen ist abhängig gemacht von der Geldverfügung und ist Mittel dafür, dass sich der andere, ein anderer, also der Eigentümer des entsprechenden Objekts der Begierde, eben Geld damit verschafft. Also nur wenn man den Zweck des Eigentümers bedient, kommt man überhaupt an Güter. Jeder kennt das, den ewigen Gegensatz von Käufer und Verkäufer. Der eine möchte, dass es möglichst wenig kostet, der andere, dass es möglichst viel Geld einbringt. Und was für den Käufer Bedingung ist, nämlich er muss Geld hinlegen, ist für den Verkäufer überhaupt der ganze Zweck. Und was für den einen Schranke, eben die Zahlungsfähigkeit seines Bedürfnisses, ist für den anderen das auszunutzende Mittel. Und um diese Zahlungsfähigkeit wird dann auch konkurriert, und zwar nicht bloß eben zwischen Käufer und Verkäufer, sondern zwischen den Verkäufern selber, die einen Kampf darum führen, erstens überhaupt ihr Zeug zu verkaufen und zweitens dabei den verlangten Preis zu erzielen. Die konkurrieren also darum, wer es schafft, die beschränkte Zahlungsfähigkeit für sich auszunutzen, sich verfügbar zu machen gegen andere, die dasselbe wollen und im Zweifelsfall mit ihrem gleichen Verkäuferbedürfnis auf der Strecke bleiben. Das Ganze, auch da wieder so ein Fingerzeig, ist also das Gegenteil von in irgendeinem Sinn geplant, bedarfsgerecht, Arbeitsteilung organisiert, sondern hier findet der organisierte Zugriff auf Güter nur nach Geldgesichtspunkten statt. Und das, was die Bedürfnisse sind und benötigen, ist eigentlich überhaupt und gilt nur so weit, wie es diesem eben Geldzweck dienlich ist. Der schöne Markt, der ja immerhin dieser Wirtschaft seinen Namen gegeben hat, ist also so gesehen und nach dieser Seite eigentlich gar nichts anderes als der Kampf um die Aneignung von Geld, also eben dieses privaten Zugriffsmittels in seiner unmittelbar gültigen Form. Und Güter werden mit dem Verkauf auf dem Markt dem Test ausgesetzt, wie weit sie eben diesem Zweck dienlich sind, wie weit sich der Aufwand gelohnt hat, nämlich gelohnt in dem Sinn, dass er sich versilbert, also misst er sich im Geld. Wie gesagt, nochmal, das ist unter dem Gesichtspunkt vernünftiger Versorgung eigentlich absurd. Und von wegen, also das, was als Versorgungsideologie ja immer unterwegs ist, da wirkt zumindest und eigentlich viel sinnvoller als durch irgendeine Form gesellschaftlicher Planung das, was die unsichtbare Hand des Marktes heißt, die dann angeblich für passende Verteilung, für Zuteilung sorgt. Im Grunde ist der gesellschaftliche Zusammenhang, der da als Gegensatz von Konkurrenten auf dem Markt organisiert ist, die mit beschränkter Zahlungsfähigkeit sich Mittel verschaffen wollen und umgekehrt von Verkäufern, die eben um diese Zahlungsfähigkeit gegeneinander konkurrieren, ist im Grunde eine einzige Verschwendung von gesellschaftlichen Potenzen und ein einziger Anschlag auf den Standpunkt der Versorgung. Es kommt noch ein paar Erläuterungen später dazu, was das eigentlich alles beinhaltet, die hier gültigen abstrakten Gegensätze von Markt und geplant, bewusst organisiert, habe ich ja versucht anzudeuten. Worum es also da auf dem Markt geht, die Bereicherung, die da erwünscht ist, für die die Bedürfnisse, die Zahlungsfähigkeit gerade stehen soll. Er hat also nur ein Maß und das ist die Menge des Geldes. Möglichst genug, möglichst viel davon. Das ist eigentlich der ganze banale Zweck, der im Geld eingeschlossen ist. Wurscht, ja?
Wieso jetzt plötzlich genug, also das genug?
Genug in dem Sinn, dass man mit seinen Gütern auf den Markt antritt und will den Preis, mit dem die dort antreten, erzielen, mindestens den und mit dem dann immer mehr und das genug, wenn du so fragst, ist eben andererseits nie genug. Auch so kannst du es ausdrücken. Und zwar deswegen, weil jede Menge Geld, eben weil sie einerseits das, was ich Zugriffsmacht genannt habe, darstellt, natürlich andererseits auch immer zugleich die Schranke dieser Verfügbarkeit, dieser Zugriffsmacht auf alles darstellt. Also insofern ist genug eigentlich bloß eine Zwischenstation, welches Maß dieses Genug hat und dass es sich in ein immer mehr auflöst, kommt dann schon noch ein bisschen was dazu. Wenn wir mal den Blick auf die zweite Abteilung, nämlich auf Produktion und eigentlich in der organisierte Gegensätze des Geldes werft. Ich weiß nicht, ob dir das als Auskunft reicht. Also wie gut das gelingt, nämlich sich in den Besitz von Geld zu setzen, über welche Menge Geld jemand verfügt, das entscheidet in der Gesellschaft über den ganzen Lebensumkreis. Das stellt sich also, und im Geld stellt sich also insoweit zunächst mal ein gesellschaftlicher Gegensatz, ganz unmittelbar darin, wie viel einer hat, nämlich als arm und reich an Geld. Soweit und insofern ist Geld also überhaupt keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Schon gar kein freier gesellschaftlicher Beschluss, irgendein Ergebnis von Übereinkunft über zweckmäßiges Wirtschaften, sondern als dieses Ausschlussverhältnis ist Geld ein staatlich geschütztes ökonomisches Machtverhältnis, der dekretiert, der Staat, Eigentum, siehe mit seiner Rechtsgewalt den Respekt vorm Privateigentum, und der sichert zweitens das Geld als von allen Gütern getrennte Reichtumsinkarnation. Es ist ja auch klar, Geld ist begehrt, Aneignung immer strittig. Also bedarf es staatlicher Dekretierung und staatlichen Schutzes, also des Zwangs zur Anerkennung, die Garantie der Gültigkeit auch dieses Reichtumsmittels. Also von wegen, um da mal eine der schönen volkswirtschaftlichen Ideologien anzuführen, das Geld sei eine nützliche Konvention. Das ist ganz im Gegenteil, ein Staatswerk, der macht das Geld verbindlich, legt die Gesellschaft aufs Geld fest und damit auch aufs Geld verdienen. Also damit wäre ich mal mit dem ersten Punkt soweit fertig, also mit diesem alles hat seinen Preis. Und ihr merkt, ich will immer schon bei den Punkten dann wenigstens einen Hinweis auf die zweite Abteilung, die hier eigentlich auf meinem Zettel als viertens auftaucht, nämlich Geld und Staatsmacht, immer schon zumindest andersrum vom Charakter des Geldes und als dem Reichtumsmittel der Gesellschaft her auf den Gewaltcharakter auch schließen, auf die Notwendigkeit staatlicher Einrichtung, auf den Zwangscharakter, der von allen eigentlich, die übers Geld in der bürgerlichen Welt reden, immerzu geleugnet, verwandelt wird eben in Behauptungen der Art, dass, weil das Geld zum Tausch gehört, weil das Geld die andere Seite des Eigentums, des Ausschlusses von den Gütern ist, ist deswegen auch ein einziges taugliches Zugangsmittel zu ihnen wäre.